Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht.
Alter, das, was sind das denn alles für Knöpfe? Wo sind wir hier? Alles so frisch irgendwie. Ich fühle mich so unwohl. Das ist alles neu für mich.
Podcast. Was ist das?
Naja.
Ja,
wir freuen uns einfach mal, würde ich sagen.
Diejenigen von euch, die regelmäßig das Filmmagazin hören, werden es gemerkt haben. Wir waren eine Woche abwesend.
Ohne Ankündigung.
Ohne Ankündigung. Erstmal herzlich willkommen. Ich war krank.
Das ist die kurze und auch korrekte Antwort.
Weltliche Probleme.
Höhere Gewalt.
Höhere Gewalt.
Höhere Gewalt hat eingegriffen.
Und als Podcaster ist man dagegen natürlich nicht versichert. Also da kommt keiner, der einspringt und sagt, hier, ich mache die Folge für dich. Also,
schade ist es.
Eine Folge leider ausgefallen, dieses Jahr ist irgendwie der Wurm drin. Einmal wegen technischen Gründen schon und einmal jetzt wegen Krankheit. Aber man soll ja auch krank nicht arbeiten, von daher alles richtig gemacht. Und jetzt umso frischer wieder zurück. Herzlich willkommen euch allen. Schön, dass ihr immer noch da seid, wieder da seid.
Und oder zum ersten Mal da seid.
Oder zum ersten Mal da, ist ja gar nicht so.
Ihr seid ja wahrscheinlich erstmal verwirrt, was ist das hier überhaupt?
Wer sind das?
Wer sind diese Leute? Der Name, das Filmmagazin, erklärt eigentlich schon ganz gut, was wir hier eigentlich tun.
Ziemlich gut.
Also ein bisschen so die Filmkultur uns angeschaut. Das ist gerne mal an einem spezifischen Thema oder aber einmal große Sachen, manchmal locker leicht, manchmal Trübsalblasen um das aktuellen Trends, was da so passiert. Genau, und wir sind aber auch da recht frei in der Themensuche. Da könnt ihr uns auch jederzeit erreichen, wenn ihr selber Ideen habt, über was wir denn mal sprechen können, was euch interessiert, was euch aufgefallen ist. Ich habe da auf jeden Fall schon ein Thema.
Ja.
Das habe ich ja schon so ein, zwei Wochen, das brodelt ein bisschen. Also so ist noch so richtiges, ich kann es noch nicht ganz fassen, das Thema.
Okay.
Es geht auch auf jeden Fall auch um KI. Da hatten wir auch schon eine Folge dazu gehabt, aber nochmal spezifisch auf eine Sache geguckt. Falls ihr da ebenfalls Ideen habt, dann erreicht ihr uns auch vor allen Dingen auf Instagram. Da sind wir eigentlich sehr aktiv.
Ja.
Da könnt ihr auch in den Kommentaren jederzeit erreichen. Das lesen wir uns alles durch. Ansonsten auch auf unserer Webseite filmmagazin.audio. Wenn ihr das so im Browser eingibt, bekommt ihr da unsere schöne Seite. Da gibt es auch zu jeder Folge eine Kommentarspalte, die sich dafür eure Kommentare sehr gerne anbietet.
Wir haben heute wieder eine kleine Empfehlungsfolge für euch vorbereitet, kann man so sagen, glaube ich. Wir stellen euch wieder, oder wir haben wieder ein buntes Paket mitgebracht von Filmen, die sich alle unter einem Motto, sage ich mal, in dem Fall sogar unter einem Genre, großem Genre zuordnen lassen können, wo ihr dann vielleicht hoffentlich aus der Folge ein bisschen schlauer rausgeht und hoffentlich mit ein paar Schauempfehlungen auch rausgeht. Ich habe heute einen Film dabei, du hast zwei Filme dabei. Mhm. Meiner ist sehr filzig.
Filzig?
Fühlt sich so,
geht's um Filzgleiter?
Ja, nee, du kennst du dieses Gefühl im Mund, wenn du so eine, weiß nicht, so eine zu alte Kartoffel oder so. Das ist, glaube ich, das beschreibt es ganz gut. Aber,
schön, da bin ich jetzt schon gespannt.
Ja, kleiner Teaser.
Also wir sprechen über Dokumentarfilme.
Ja.
Also Filme, die jetzt nicht mit irgendwelchen fiktiven Welten oder so spielen, sondern mal in der Realität verankert sind, aber ja deswegen auch genauso subjektiv sein können.
Oh ja.
Genau, und da wollen wir mal so drei Tipps haben wir dann sozusagen für euch, die ihr euch dann gerne mal anschauen könnt, wenn das dann möglich ist. Dann ist ja gerade der Fall, ist deins denn, kann man das so einfach im Internet bei Streamingdiensten nicht anschauen?
Naja, man muss es kaufen oder leihen, aber es ist eigentlich überall verfügbar.
Das ist mal zumindest ein großer, glaube ich, Nachteil von jetzt klassischen Hollywood-Produktionen oder auch deutschen Produktionen. Die findet man ja eigentlich dann doch irgendwie schon auf Streaming-Portalen, kann zum Ausland zum Kaufen. Bei Dokumentarfilmen ist es ein bisschen ähnlich wie bei Kurzfilmen manchmal. An die kommt man manchmal ganz, ganz schwer ran.
Ja, das stimmt.
Wenn die keinen großen Verleiher hinter sich haben, das sind ja auch häufiger Leute dahinter, die das vor allen Dingen aus Leidenschaft machen, nicht unbedingt des Geldes wegen. Und deswegen halt das irgendwie auch selbst gepublished haben oder so.
Mhm.
Oder irgendwie bei einem anderen kleinen Verlag gelandet sind oder Filmverleih. Deswegen kann man die manchmal sehr schlecht schauen, sondern nur irgendwie bei irgendwelchen Filmfestivals oder so laufen die mal. Ich habe aber auch da habe ich einen Kandidaten nämlich genau davon. Da hatte ich Glück, dass ich den sehen konnte und das ist aber auch dann immer sehr schade, weil man die dann schwieriger empfehlen kann, weil die dann etwas schwerer da rankommen
kann. Kann man eigentlich nur hoffen, dass sich irgendein großer Anbieter dann dazu entscheidet, die Rechte daran zu erwerben und es mit ins Portfolio aufzunehmen eigentlich.
Ja. Deswegen, das wäre schon mal so ein Learning aus dieser Folge oder ein Appell, dass sich auf jeden Fall mal mehr sich große Filmverleiher sich auch gerne mehr Dokumentarfilme schnappen können und die man ihre Streaming-Angebote dann auch packen können. Das wäre ganz cool.
Ja. Gut, dann leg doch mal los mit deinem ersten Film.
Beim ersten wirklich einen Geheimtipp, den man sehr schwer gucken kann. Der läuft schon, gerade auch noch in deutschen Kinos, tatsächlich, aber in sehr, sehr wenigen. Ist von André Krummel und Pablo Ben-Jakov. Die kommen aus Leipzig, haben dort einen Dokumentations- Studio aufgebaut. Also die haben schon ein paar Dokumentarfilme, also am einen bisher selbst gemacht und noch andere sozusagen in ihr Portfolio mit aufgenommen und verliehen. Die sind aber alle dann, wie ich schon angesprochen habe, etwas schwerer zu erreichen. Die muss man sich auf DVD oder Blu-ray kaufen.
Ja.
Oder halt mal, wenn sie wirklich jetzt gerade im Kino laufen, sich im Kino anschauen. Den Film, den sie jetzt vor dem gemacht haben, den ich jetzt ansprechen möchte, hieß Lord of the Toys. Sagt ihr das was, Lukas?
Nee.
War tatsächlich 2018 in kontrovers diskutierter Dokumentarfilm. Da geht es um eine YouTuber-Gruppe, um eine Dresdner YouTuber-Gruppe. Max Adlerson ist sozusagen der Kopf dieser Gruppe gewesen. Das ist im Prinzip ein Rechtsradikaler, der mit seinen Buddies quasi durch Dresden zieht, Alkohol säuft, quasi sein gesamtes Leben ins Internet stellt, sich mit Identitären manchmal trifft, sehr eigene krude Persönlichkeit, aber halt auch so ein Abbild einer Generation, die halt irgendwie keine Perspektiven haben und sich dann halt irgendwie dann im Rechtsextremismus und im Alkohol viel gefunden haben, wo sie sich irgendwie langhangeln können. Und was das Besondere an diesem Dokumentarfilm ist, er zeigt eben das nicht nur, sondern er zeigt eben nur. Mhm. Er verzichtet größtenteils auf eine Kommentierung von außen, was man so aus deutschen Landen eher kennt, wo dann schon mal gerne was vorgegeben wird, wie man was einzuordnen hat. Aber natürlich durch die Montage der Szenen wird eigentlich sehr, sehr eindeutig, was hier der Film uns sagen will. Mhm. Aber der Film hat durchaus für Kontroversen gesorgt, weil er hat auch damals einen Preis gewonnen, den Hauptpreis bei der Doc Leipzig. Mhm. Und das wurde halt von einigen Leuten auch eher kritisch aufgefasst, weil er eben dann zu unkommentiert manche Szenen lässt. Ich fand den auch schon damals sehr, sehr toll.
Jetzt, wo du es erzählst, sagt es mir irgendwas. Ja, sagt es mir. Gesehen habe ich ihn auf jeden Fall nicht, aber es kommt mir sehr bekannt vor.
Ja. Und ich fand schon halt diesen Ansatz von Herrn Krummel und von Herrn Ben Jakow sehr, sehr spannend, halt komplett auf eine Kommentierung zu verzichten. Zumindest auf der ersten Ebene, aber auf der zweiten, dritten Ebene ist es total eindeutig und für mich total spannend zu sehen, weil man eine große Unmittelbarkeit hat in diesen Szenen und man einfach sehr die Charaktere, denen sehr, sehr nahe kommt.
Ja. Du kannst ja auch als Doc-Filmerin eigentlich nicht kommentieren. Allein durch den Schnitt kommentierst absolut. Du ja, ne?
Ja. Und deswegen, das wird auch in dem Film eigentlich sehr gut. Und deswegen, da passt auch der Nachfolger von sozusagen Lord of the Toys, ist Goldhammer. Mhm. Und über den möchte ich jetzt sprechen. Der läuft, wie gesagt, gerade auch noch im Kino, wenn ihr euch den anschauen wollt. Es geht auch darin um den AfD-Politiker Marcel Goldhammer. Der heißt eigentlich Marcel Goldammer, hat sich aber irgendwann mal den jüdischen Namen Goldhammer gegeben, weil er auch zum Judentum konvertiert ist, mit 20 Jahren oder so. Mhm. Und Marcel Goldhammer ist eine sehr spezielle Persönlichkeit. Er ist quasi ein lebender Widerspruch, den man nicht fassen kann. Also ich kann mal ein bisschen aufzählen, was er macht und was er gemacht hat. Mhm. Er ist Vorsitzender der Bundesvereinigung Juden in der AfD. Er ist Pressesprecher der Alternative für Homosexuelle. Er kommt aus Rheinland-Pfalz, war zunächst evangelisch getauft. Er wollte dann als Jugendlicher schon Schauspieler werden, ist dann nach Berlin gezogen, hat dort in einigen Tatorten mitgespielt, 2006 halt zum Judentum konvertiert, hat dann aber auch in Berlin viele Jahre als Sexarbeiter und VIP-Escort gearbeitet, ist dann nach Israel gezogen, um dort für die Pressestelle der israelischen Armee zu arbeiten, hat dann versucht, in Tel Aviv ein Politik-Influencer zu werden und nachdem dann eine Beziehung mehr oder weniger gescheitert ist, ist er nach Berlin zurückgekehrt und ist dann dort bei der AfD gelandet. So. Und er ist zudem ziemlich stark kokainabhängig, was in der Doku sehr, sehr deutlich wird. Also wenn du schon immer wissen wolltest, bei welchem Grad Celsius ein Kokain erstmal im Ofen warm gemacht werden muss, damit es schön trocken ist und mit welcher Atemtechnik man am besten das sich reinzieht, dann ist die Doku auch was für dich. Das wird in aller Länge erklärt. Er ist Jetsetter, wie gesagt, durch seine Zeit als Sexarbeiter ist er quasi durch die gesamte Welt gereist, war immer auf der Suche nach einer neuen Heimat, oder man hat das Gefühl auch in der Doku, dass er immer auf der Suche war, sich ständig eine neue Identität aufgebaut hat. Jetzt ist er zumindest bei einer rechtsextremen Identität gelandet. Er entspricht aber überhaupt gar nicht dem Bild so eines ländlichen Nazis, wenn man so will. Aus Ostdeutschland irgendwie, also er kommt, wie gesagt, auch aus Rheinland-Pfalz, aber man lernt dann auch die Familienumstände und so kennen, die sehr einfache, also die haben irgendwie ein Haus in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz, sehr einfache Verhältnisse, wo man jetzt vielleicht schon eine Idee hat, daher kommt das irgendwie so, aber das ist irgendwie auch falsch, weil seine Familie und seine Eltern, die sind sehr links eingestellt und die sagen ständig, der soll mal seinen scheiß rechtsradikalen Quatsch lassen und sprechen direkt darauf an, dass das scheiße ist, was er tut. Sein Vater wird auch in einer Szene gezeigt, dass er sagt, also die RAF hat ja größtenteils die richtigen Leute erwischt. Und die sprechen auch viel über Politik und so und die Eltern sind eigentlich komplett gegenteilig zu ihm. Aber das passt irgendwie zu diesem gesamten zersplitterten Charakter total. Und deswegen ist die Doku auch, wie schon halt Lord of the Toys, zeigt irgendwie so eine Generation von irgendwie Suchenden. Also er ist natürlich auch im Internet sehr präsent. Als Influencer und so nutzt er das, alle Kanäle, alle sozialen Medien, die es so gibt. Aber er erfindet sich ständig neu, er zerbricht ständig wieder neu und setzt sich selber neu zusammen. Deswegen ist es irgendwie auch so ein gutes Zeitdokument. Mhm. Ohne aber jetzt zu sagen, was die Doku nicht macht, dass er jetzt stellvertretend wäre für eine ganze, für alle oder so. Also er ist ja schon, er ist super besonders irgendwie in seiner Art und Weise, was er alles gemacht hat und macht und denkt und sagt. Aber es ist trotzdem irgendwie interessant zu sehen, wie unsere moderne Gesellschaft ihn geformt hat und was es ihm gemacht hat. Und diese, er sucht auch total die Öffentlichkeit. Er wollte schon als Kind unbedingt berühmt werden. Er hat sich schon mit 14 halt als homosexuell geoutet, was natürlich auch in einem eher dörflichen Umfeld auch für entsprechende Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und wie das dann alles aussieht, zeigt eben die Doku sehr, sehr schön. Die ist wieder sehr, sehr subjektiv gestaltet, mit einer sehr großen Direktheit. Im Gegensatz zu Lord of the Toys gibt es aber eine kleine, also von außen schon Erzähler, der ein bisschen Szenen einordnet und bis zumindest erklärt, weil wie gesagt, der ist jetzt irgendwie 33, 34, hat da schon sehr viel erlebt, sehr viel durchgemacht, sehr viele Stationen irgendwie im Leben gehabt. Und um das ein bisschen einzufangen, haben sie sich dann schon für einen Erzähler entschieden. Der bleibt aber relativ im Hintergrund. Die Doku bleibt wieder sehr nah am Charakter dran, spielt auch ständig mit Szenen, wo einfach nur was gezeigt wird. Dann gibt es wieder eine Montage, dann wird teilweise Marcel Goldhammer übernimmt quasi selber die Regie, wo er für eine kurze Szene und erklärt quasi sein Leben komplett aus seiner Perspektive und er hat selber quasi die Macht, so wird es zumindest angedeutet, über die Kamera und das Bild und den Schnitt. Manchmal, es gibt auch einen Moment, wo er erzählt, wo eine seiner Beziehungen zu Ende gegangen ist und dass das für ihn total schlimm war und er dann in den nächsten Wochen total traurig war und total am Boden zerschmettert war und dann fängt er auf einmal an zu lachen, weil die Kameraleute, also die Pablo, Ben Jakob und André Krummel anfangen zu lachen, weil sie sagen, das ist irgendwie fake, was du gerade mir erzählst. Und er fängt auch zu lachen an und sagt, das ist total gemein. Jetzt muss man nochmal von vorne anfangen. Und dann fängt er nochmal an, diesen Dialog zu erzählen. Er ist total traurig und niederzerschmettert. Und du spielst die Druck auch sehr damit, dass er selber, man weiß nicht, ob seine Gefühle echt sind. Und was an ihm eigentlich wirklich echt ist. Und gibt es überhaupt was Echtes an ihm? Oder ist das gerade der Punkt an ihm? Und deswegen ist es super spannende Persönlichkeit. Und die Doku schafft es eben auch schon wie Lord of the Toys eben sehr gut, solche zersplitterten Persönlichkeiten denen sehr, sehr nahe zu kommen und hat die Subjektivität sehr in den Vordergrund zu stellen. Deswegen finde ich das, wenn ihr damit irgendwas anfangen könnt, mit dieser Art und Weise von Dokus und dort auch Lord of the Toys, wenn ihr das kennt und toll fandet, dann guckt ihr auf jeden Fall euch auch Goldhammer an. Und ist auch sowas, der einen total herausfordert, weil eigentlich hat man von AfD-Politikern ein ziemliches Bild, wie die sein müssen und wie die denken. Und da passt er eigentlich überhaupt gar nicht rein. Irgendwie als schwuler Mann, der halt Trends durch die ganze Welt gereist ist und quasi eigentlich es besser wissen müsste, aber darum geht es vielleicht auch gar nicht. Ja. Oder doch. Das ist ganz schwer zu fassen. Deswegen, wenn ihr mir auch euch da mal ein bisschen dieses Bild, was man vielleicht sich da schon zusammengesetzt hat, irgendwie von so AfD-Politikern, erweitert das so ein bisschen das Blickfeld.
Spannend, also es gibt, ich habe mal geguckt, wir verlinken auch sozusagen die offizielle Seite, da sind auch so ein paar Kinodates noch drauf, also wenn ihr die Folge jetzt nicht mit allzu großem zeitlichen Abstand hört und in Ludwigsburg, Chemnitz, Braunschweig oder Berlin lebt, dann habt ihr Glück, dann könnt ihr den Film nämlich noch ein paar Mal sehen im Juni oder im Juli, aber gibt es vielleicht auch nochmal andere Chancen irgendwie, Sommer ist ja auch Freiluftkino-Saison, vielleicht gibt es da ja
und manchmal kommen die auch, die sind ja auch von RBB, hat den zum Beispiel auch mitfinanziert, dann läuft er vielleicht dann auch mal bei den Öffentlich-Rechtlichen mal für.
Dann steht die Chance gut, dass er auf jeden Fall mal läuft und vielleicht auch sogar in der Mediathek irgendwann landet.
Ja.
Gut, dann komme ich auch mal um die Ecke mit einem deutschen Film. Der ist allerdings nicht ganz neu. Der ist schon was älter. Der ist nämlich aus dem Jahr 1980. Und ich muss sagen, bei diesem Film muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, vielleicht können wir das ganz kurz noch diskutieren, ist das überhaupt eine Doku? Welches Bild haben wir von Doku? Ne? Man erwartet ja immer zumindest ein relativ neutrales Abbild der Realität, zumindest oder vor allem, wenn Journalistinnen und Journalisten diese Doku mitgestalten. Diese Doku hat eine Agenda, denn diese Doku versucht, in die Bundestagswahl einzugreifen, und zwar in die Bundestagswahl 1980. Und wenn man sich ein bisschen mit der deutschen Geschichte auskennt, dann weiß man, wer da gegeneinander angetreten ist. Und dass das, da werde ich auch gleich noch drüber sprechen, wahrscheinlich der größte oder der schlammschlachtigste Wahlkampf, den die Bundesrepublik jemals gesehen hat, zumindest die alte Bundesrepublik, wobei mir jetzt auch nicht bekannt wäre, dass in den letzten 30 Jahren was ähnlich war, dass ein Bundestagswahlkampf so hart geführt worden ist und mit so viel Schlamm und schlimmen Dingen verbunden war. Die Bundestagswahl 1980 kann man, glaube ich, beschreiben. Es ging tatsächlich um die Frage, wer also es geht natürlich immer um die Frage, wer regiert Deutschland in Zukunft, aber die Frage war schon sehr hart, kann die sozialliberale Regierung weitermachen unter Helmut Schmidt? Die große Hoffnung eigentlich der SPD mit Willy Brandt hat sich ja dann durch diese ganze Ostaffäre und die Guillaume-Affäre so ein bisschen erledigt. Dann kam ja Schmidt, der viel ruhiger war, der mit vielen Krisen dealen musste. Ne? Da gab es ja dann die Entführung der Landshut und all sowas, München. Nehme ich bei eher. Aber also auf jeden Fall, es war nicht einfach. Es ist keine einfache Zeit und die CDU, beziehungsweise die Union in dem Fall, hatte zwei Kandidaten. Und zwar einen, den wir sehr gut kennen, Helmut Kohl, und eigentlich seinen ärgsten Widersacher, Franz Josef Strauß. Und Franz Josef Strauß konnte sozusagen den Vorentscheid für sich entscheiden. Wobei man jetzt auch im Rückblick sagen muss, hat Kohl vielleicht clever zurückgezogen. Ich komme nochmal drauf. Es geht um Franz Josef Strauß und es geht darum, Franz Josef Strauß als Kanzler zu verhindern. Wobei man sagen muss, ich verrate nicht, wie die Wahl ausgegangen ist. Also man weiß natürlich, wie die Wahl ausgegangen ist, aber so ganz so einfach ist es nicht. Die Doku heißt Der Kandidat von 1980 und ist eine sehr interessante Montage, die teilweise ist ein bisschen schwerfällig manchmal, Montage von unterschiedlichen Archivaufnahmen, manchmal auch aus dem Wahlkampf tatsächlich Aufnahmen. Man merkt das auch, man sieht das auch ganz gut an der Qualität der Doku, also die ist restauriert worden, würde ich jetzt meinen, also man kann sie sich in HD anschauen und die Aufnahmen, die extra im Wahlkampf gemacht worden sind, die sind halt auf Film gemacht worden und die sehen wunderbar aus immer noch.
Aber ist das so hinter den Kulissen quasi, was da dann abging oder ist es so?
Naja, die Doku braucht lange, um reinzukommen. Die Doku zeigt erstmal lange Szenen aus dem Wahlkampf. Szenen, wo Franz Josef Strauß auftritt irgendwo in Bayern und ihm gehuldigt wird. Ne? Er ist der unangefochtene König von Bayern. Er ist da auch bayerischer Ministerpräsident zu dem Zeitpunkt. Wird dort geliebt, also wie ein Staatspräsident geliebt. Führt sich auch manchmal auf wie ein Staatspräsident tatsächlich. Und war ja auch lange Zeit eine große Hoffnung. Gilt als jemand, der poltert. Jemand, der aber trotzdem oder lange galt als jemand, der die besseren Argumente aber auch zählen lässt, wobei er auch, glaube ich, oft der Meinung war, selber die besten Argumente zu haben. Zu dem Zeitpunkt sieht man schon einen Mann, der offenbar sehr krank ist. Also er war dann zu dem Zeitpunkt auch schon relativ übergewichtig, hat ein ganz rotes Gesicht. Das sieht man bei den Aufnahmen, die im Wahlkampf gemacht worden sind. Er hat sehr viel getrunken auch immer und hatte auch Herzprobleme. Dann später ist er ja auch an einem Schlaganfall gestorben. Und er hat seinen Zenit, also er war natürlich sehr mächtiger Mann und hat natürlich auch versucht, diesen Sprung ins Kanzleramt zu machen, hat es auch fast geschafft. Allerdings hat er seinen Zenit, glaube ich, schon überschritten gehabt zu dem Zeitpunkt. Zumindest körperlich auf jeden Fall. Ist er dann auch, glaube ich, weiß gar nicht, 6 Jahre oder 8 Jahre später gestorben. Und die Doku weiß nicht, wo sie hin will. Würde ich gleich mal vorab sagen. Also wer diese Doku gemacht hat, steht im Abspann. Es ist eine ganz lange Liste. Einfach mal, um wirklich Namen, also die großen Namen zu nennen, die dahinter stehen. Volker Schlöndorff, der mit die Blechtrommel ja auch einen Oscar gewonnen hat, beispielsweise Stefan Aust. Damals noch, ich weiß gar nicht, ob er damals schon beim Spiegel gearbeitet hat, aber war dann ja jahrelang auch Chefredakteur beim Spiegel, ist heute Mitherausgeber der Welt und Chefredakteur von Welt N24. Auch heute keine leichte Persönlichkeit mehr, muss man sich mal ein bisschen mit beschäftigen. Alexander Kluge auch als großer deutscher Filmemacher auch mit an der Doku beteiligt und dieses Kollektiv hat damals gesagt, oder zumindest gibt es auch Aussagen von Volker Schlöndorff, es ging darum, den Kandidaten zu verhindern. Also Franz Josef Strauß als Kanzler zu verhindern. Und das Ganze hat eine Vorgeschichte. Denn einer der Mitfinanziers auch dieser Doku, beziehungsweise die Person, der die Produktionsfirma mitgehört hat, war Rudolf Augstein, Verleger des Spiegel, also Chef des Spiegel. Und wenn man sich so ein bisschen in die deutsche Geschichte begibt und Franz Josef Strauß und den Spiegel anguckt, dann hat es eine Vorgeschichte gegeben. Und ich will nur mal ganz kurz über diese...
Die Spiegelaffäre?
Ja, genau. Man hat von der Spiegelaffäre schon mal gehört in der Schule, oder zumindest hatten wir das, glaube ich, sogar im Geschichtsunterricht mal dran, die Spiegelaffäre. Zu der komme ich gleich noch. Die Doku hält sich nicht lange mit der Kindheit und Jugend von Franz Josef Strauß sondern setzt direkt bei seinem politischen Wirken an, vielleicht nur für den Hintergrund. Franz Josef Strauß, Sohn von einem Fleischer, ist in den 20ern geboren und sollte auch Fleischer werden, war aber immer zu mehr berufen, hatte gute Noten, ist dann irgendwie auf die Regelschule gekommen, ist aufs Gymnasium gekommen, immer so ein bisschen so die Eltern so, da fällt er aus in der Fleischerei zum Helfen und so weiter, aber haben ihn dann doch irgendwie gefördert. Sie waren immer sehr katholisch, konservativ, ich weiß gar nicht mehr, wie die Partei hieß, Katholische Zentrumspartei oder so. Es gibt ich verlinke einen langen Artikel, ein langes Porträt über ihn und den Wahlkampf mal in den Shownotes. Das ist sehr, sehr interessant. Die Familie hat zumindest, kann man das in dem Artikel nachlesen, die Nazis immer abgelehnt. Sie waren keine Opposition, wobei der Vater wohl immer gesagt haben muss, die sollen sich zum Teufel scheren und so. Also sie ist ja aus einer katholischen Haltung heraus, einer konservativen katholischen Haltung heraus. Gab es ja durchaus auch Kreise, die Nazis abgelehnt haben. Strauß ist trotzdem nie Parteimitglied gewesen, aber ist dann dem NS-Kraftfahrerkorps beigetreten, weil das wohl eine vergleichsweise biedere Organisation war, wo man nicht viel machen musste und trotzdem sich in die Nähe begeben konnte, ohne dass jemand verdächtig wurde. Ich habe das Zitat gefunden, der Vater soll 1933 immer gesagt hat, bevor er gegenüber jeder Kollaboration eher fresse ich Hundefutter. 1939 ist Franz Josef Strauß auch eingezogen worden. Da er einen Führerschein hatte, ist er zur motorisierten Artillerie gekommen, hat den Krieg wohl relativ ganz gut überstanden, gab dann allerdings auch ein paar Probleme, weil er sich wohl so den Sätzen hinreißen ließ, dumm, saudumm, kriegsfreiwillig. Er konnte dann wohl nur irgendwie mit Hilfe von einem sympathisierenden Vorgesetzten diese Sache unter den Teppich kehren. Also er war da relativ, der Unfreiheit gegenüber, die dieses Regime ausstrahlte, gegenüber oppositionell eingestellt, ohne jetzt wirklich was dagegen zu tun. Allerdings, auch da er kein Parteimitglied war, ist er nach dem Krieg auch relativ gut in die Gunst der amerikanischen Besatzer gekommen. Die haben ihn dann auch zum Landrat ernannt, relativ schnell, auch weil er passables Englisch gesprochen haben soll oder Jahre, sein Leben lang passables Englisch mit einem bayerischen Einschlag gesprochen hat. Und auch relativ tüchtig war im Organisieren. Also was man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen kann, und das ist halt so wieder so ein Männerbild, ne, von früher. Also wenig gearbeitet hat der Mann nicht. Das führte dann auch später zu großen gesundheitlichen Problemen. Er war von Anfang an bei der Gründung der CSU mit dabei. Ist dann auch, glaube ich, 48 gleich zum Generalsekretär geworden, war damals 34, ist dann in den Bundestag auch gleich mit eingezogen, ist Landesgruppenchef der CSU geworden. Hat auch eine relativ große Gefolgschaft um sich geschert und ist dann auch in diesem Adenauer-Konstrukt relativ hochgekommen. Er wurde dann Minister irgendwann, ein Minister ohne Ressort. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber zum Beispiel das Kulturstaatsministerium gibt auch kein Kulturministerium, genau. Also er ist ein Minister für besondere Aufgaben irgendwie geworden. Und später dann, ab 55, hatte man ihn dann gesehen oder hatte Adenauer ihn dann gesehen, dann hat man dann das Kernkraftministerium ins Leben gerufen. Dann wurde er Minister für Kernkraft, ein ganz neues Ministerium geworden. Allerdings immer wieder, also immer ein Hang auch zum Militär und zur Aufrüstung gehabt. Adenauer soll wohl mal über ihn gesagt haben, unter mir werden Sie niemals solange ich Kanzler bin, werden Sie niemals Verteidigungsminister. Da hat er die Rechnung allerdings ohne Franz Josef Strauß und seine Durchsetzungskraft gehabt. Strauß hat auch innerhalb der Regierung immer kritisiert, dass die Aufrüstung nicht schnell genug voranging. Deutschland war damals auch in der NATO relativ schlecht gelitten, weil das eben nicht schnell genug ging. Das war ja jetzt bis zum russischen Angriffskrieg auch lange so, dass Deutschland immer vorgeworfen worden ist, den Wehretat nicht zu erfüllen und so weiter. Auf jeden Fall hat er es dann doch geschafft. Also er wurde dann zum Verteidigungsminister. Hat recht behalten, sich gegen Adenauer sogar durchgesetzt. Adenauer immer noch Kanzler gewesen, ja auch furchtbar lange Kanzler gewesen. Und sollte die Aufrüstung retten. Hat dann auch so ein paar Deals an Land gezogen, unter anderem mit Lockheed. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Hießen die Starfighter, die Jets? An Land gezogen, Milliarden-Deals auf jeden Fall. In der Doku wird ihm auch relativ unverhohlen vorgeworfen, dass das alles nicht sauber gelaufen ist. In dem Artikel stand jetzt wieder, dass das Ganze nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte und dass tatsächlich die Stasi Akten gefälscht haben soll, um diesen Lockheed-Deal wie Filz aussehen zu lassen.
Ach so,
also es ist ganz,
damit es dreckiger aussieht, aber ja, weiß nicht, ob das stimmt oder
ja,
nicht.
Ja, genau. Also, und der Spiegel, man muss auch dann sagen, der Spiegel ist ab einem gewissen Punkt, nämlich ab der Spiegel-Affäre, die haben ihn vorher schon ein bisschen auf den Kicker gehabt, aber danach war es natürlich alles gebrochen. Man muss vielleicht zur Spiegel-Affäre kurz mal sagen, es gab eine Vorgeschichte, man hat damals offenbar das so gemacht. Rudolf Augstein war damals Herausgeber des Spiegel, also in den 50ern noch, Ende der 50er, als er gerade Verteidigungsminister wurde, hat ihn zu sich in die Villa eingeladen, um auch ein paar Redakteure des Magazins kennenzulernen. Häppchen Bier, Sekt. Hat dann auch Alkohol getrunken und dann musste Strauß den Nachtzug erwischen nach München. Und dann hat Augstein ihn wohl, das ist spannend beschrieben, muss man mal lesen, Augstein hat ihn wohl zum Bahnhof fahren wollen und ist über rote Ampeln gedonnert und was weiß ich, um den Zug noch zu schaffen. Und man hat dann wohl auch angerufen, dass der Zug doch auf den Minister warten müsse und so. Hat er nicht gemacht und als sie auf dem Bahnsteig angekommen sind, rollte der Zug eben raus und dann fuhr man wieder zurück in Augsteins Haus und dann soff man sich wohl in den Abend und dann ist man wohl sehr aneinander geraten über bestimmte unterschiedliche Themen. Im Hotel ab gegen 3.30 Uhr und der Geo zitiert die Situation dann so und die Spiegelleute sind überzeugter denn je, auf keinen Fall darf dieser aufbrausende Machtmensch Kanzler werden, niemals. Und dabei sollte es bleiben. Strauß wollte auch immer Atomwaffen für die Bundeswehr und so weiter. Und irgendwann kam es dann dazu, dass der Spiegel, also es gab dann noch so ein paar andere Sachen, Lieferungen, die unter der Hand laufen und so weiter, trotz irgendwelcher Embargos und so. Dann zettelte Strauß auch mal irgendwie einen Rechtsstreit gegen einen Polizisten an, der nur seinen Job gemacht hat, weil Strauß hat seinen Chauffeur angewiesen, Polizisten zu ignorieren, der gerade den Verkehr geregelt hat und dann drohte der mit einer Anzeige, Strauß beschwerte sich und also die Presse, vor allem auch der Spiegel, kosteten solche Sachen natürlich genüsslich aus. Darauf
hat man immer sehr geachtet.
Ja. Und 61 dann Parteivorsitzender der CSU noch geworden und wahrscheinlich auf dem Zenit seiner Karriere, denn irgendwann kommt es dann eben zu dieser Spiegel-Affäre. Am 26. Oktober 62 wird die Spiegel-Redaktion, man kann es nicht anders sagen, zerschlagen. Von der Polizei, 3 Überfallkommandos, 20 Kriminalpolizisten, Bundesanwalt, insgesamt rund 50 Mann stürmen diese Räume des Spiegels, die sich damals über mehrere Etagen erstreckten, beschlagnahmen zehntausende Ordner, tausende Bücher, meterweise Mikrofilm, nehmen alle Schreibmaschinen mit und das ist natürlich für einen Blatt, ist das Ende. Stern und Zeit springen im Spiegel bei, die saßen damals noch im gleichen Haus, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Das funktioniert halt.
Dass die Redaktion, die noch übrig war, sie nehmen auch Leute fest natürlich, auch in Spanien, im Urlaub wird einer festgenommen, das wird Strauß noch zum Verhängnis. Und ja, man konnte dann weiterschreiben, die Auflage des Spiegels steigt in dieser Zeit natürlich sonst wohin.
Also zumindest aus PR-Gründen war es am Ende ein gutes Verfahren.
Aber das sorgte damals sehr, sehr für Aufregung, denn man witterte den Angriff auf die Pressefreiheit, was in Teilen auch richtig ist. Also die Gerichte haben natürlich dann auch geortet. Also der Hintergrund ist, der Spiegel hat auf Grundlage von geheimen Informationen auch Dinge veröffentlicht. Und das ja, sah man als Geheimnisverrat an.
Also über die Wehrhaftigkeit, glaube ich, Deutschlands,
ja, genau,
und der Bundeswehr.
Ja, genau. Also so nach dem Motto, die Bundeswehr ist nicht wehrhaft. So kommt auch wieder Strauß ins Spiel. Und was ihm dann zu Verhängnis wurde, er hat wohl noch, bevor der Haftbefehl in Spanien gegen diesen einen Spiegelmann eingetroffen ist, hat er wohl in der Botschaft, dem Militärattaché an der Botschaft in Madrid angerufen und telefonisch schon beauftragt, diesen Spiegelredakteur festzusetzen. Wobei er natürlich mir auch mit diesem Angriff, das ist eine Sache des Innenministeriums, der hat ja damit nichts zu tun. Es gab dann eine große Bundeswehrdebatte, wo das auch zum, das wird in dem Film auch dargestellt, wo Adenauer sich hinstellt und sagt, ob er das schon zu dem Zeitpunkt wusste, dass Strauß involviert war oder nicht, das ist nicht ganz klar. Aber es wird so dargestellt, als wisse er es in der Doku und sagt trotzdem dem Parlament, nein, da ist kein Minister involviert gewesen. Und irgendwann im Laufe dieser Debatte kommt dann doch raus und Strauß druckst drum und dann ist er auch am Ende nicht mehr haltbar, denn die FDP-Minister, also diese damals noch CDU, also die Unions-FDP-Koalition, die FDP-Minister verlassen dann das Kabinett und sagen, wir sind zu einer Neuberufung bereit, wenn Strauß das Kabinett verlässt, und dann hat Strauß keine andere Wahl und bittet natürlich um seine Entlassung. Tut er auch. Es ist so sein Sturz, der große Bruch im Prinzip, könnte, also in seiner Karriere kann man auch so festhalten. Er braucht dann auch relativ lang, um sich wieder zu berappeln. Das nächste große Ding ist eigentlich seine Bayern-Geschichte. Also er wird dann Ministerpräsident und baut sich dort ein großes Netzwerk auf, das Bayern auf der ersten Ebene erstmal gut tut, das aber sehr, sehr nach Filz riecht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Er wird dann später nochmal Finanzminister unter Kiesinger, aber gerät dann auch zunehmend an seine körperlichen Grenzen, also diese ganzen Geschichten gehen dann los. Irgendwann verliert dann die Opposition auch ihre Regierung, also die Union kommt in die Opposition, da verliert dann Strauß wieder sein Ministeramt und dann taucht sein größter Widersacher auf tatsächlich und man denkt so, hey, wer könnte das sein? Rudolf Augstein, haben wir doch schon drüber gesprochen. Die FDP ist auch ein Feind, Adenauer war auch irgendwie sein Feind. Nein, aber sein größter Feind ist Helmut Kohl. Viel jünger.
Und dynamischer.
Naja, nicht unbedingt. Ein bisschen provinzieller, nicht so polternd, zumindest da nicht. Und jemand, der offenbar abwarten kann. Und Strauß soll mal dann über ihn, hat sich wohl hinreißen lassen, über ihn zu sagen, Kohl taugt nicht zum Kanzler und so weiter. Das konnte er übrigens Kohl dann auch im Spiegel nachlesen. Also Kohl sei total unfähig, ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und politischen Voraussetzungen für das Kanzleramt. Hat er sich wohl geirrt?
Hat er sich dann am Ende doch geirrt, ja.
Auf jeden Fall ist Kohl 76 auch schon mal zur Bundestagswahl angetreten, hat die auch gewonnen. Ihm haben 6 Sitze zur absoluten Mehrheit gefehlt. Strauß soll damals nur gesagt haben, er hätte die 6 Sitze geholt. Nichtsdestotrotz, nur weil du die Wahl gewinnst, heißt das ja nicht als Partei, dass du auch in die Regierung kommst, denn die SPD und die FDP koalieren dann weiter und die setzen ihre Koalition fort. Ähnlich, und dann sind wir wieder beim Anfangspunkt, ähnlich wird es auch Franz Josef Strauß 1980 gehen. Denn auch Franz Josef Strauß holt die Mehrheit für die CDU, wird aber auch nicht Kanzler, wie wir alle wissen. Denn auch da setzen die SPD und FDP noch ihre Koalition fort, bis sie dann auch 82 zerbricht, dann ist aber Franz Josef Strauß vom Tisch, denn so beschädigt, wie du dann bist, wurde das nichts mehr und Helmut Kohl wartete wohl auf seine Gelegenheit und wie das ausging, wie die nächste Wahl ausging, wissen wir ja. Ja, auf jeden Fall, was er macht, ist, er baut sein FJS, also Franz Josef Strauß baut er zu einer Marke, hat dann auch so ein Konglomerat aus einer Werbeagentur und was weiß ich, führt Bayern so ein kleines bisschen wie so einen autonomen Staat, macht Staatsbesuche in der Sowjetunion, weil der Kanzler dort nicht mehr gern gesehen ist. Ja, also ist ganz, ganz, ganz kuriose Persönlichkeit. Aber zurück zu diesem Film. Dieser Film lässt kein gutes Haar an Strauß. Er wird die ganze Zeit dargestellt als ja die absolut schlimme Rechte. Es gibt, sie lassen sich sogar zu dem Satz hinreißen irgendwann. Ich versuche es zusammenzukriegen, mit dem Nationalsozialismus hat Franz Josef Strauß nichts zu tun. Von den Nazis aus steht Strauß rechts.
Okay, kann
ich sagen. Das ist schon eine Aussage.
Ja.
Es gibt auch Aussagen, die haben sie in der Doku drin, die ist schwierig. Die Doku, wie gesagt, sie weiß nicht, wo sie hin will. Sie haben auch den Grünen Gründungsparteitag, was auch total interessant ist, mit begleitet und sind dort und haben dort auch echt heftige Aussagen mit drin.
Über Franz Josef Strauß.
Tatsächlich verliert es da kurz den Fokus auf Franz Josef Strauß, kümmert sich um die Grünen, die sich dann, da gab es dann irgendwie Kräfte bei den Grünen, die gefordert haben, man solle doch die Liebe zwischen Erwachsenen und Kindern legalisieren und so weiter. Dieser Vorwurf. Ja. Ne? Da gab es wirklich Gestalten, die bei diesem Gründungsparteitag dabei sind. Es ist absolut kurios und daran hat die Grünen ja auch lange zu knabbern gehabt und teilweise wird es ja heute auch noch vorgeworfen. Heute. Wobei, in 40 Jahren hat sich echt eine Menge getan bei den Grünen, muss man sagen. Die Grünen spielen auch 1980 bei der Bundestagswahl, glaube ich, holen sie 1,5%. Ja. Spielen dann noch keine Rolle, aber ich weiß gar nicht, ob dann. Ich glaube, 6 Jahre später ziehen sie dann auch in den Bundestag ein. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Also es dauerte dann nicht lang. Stefan Aust hat mal über den Film selber gesagt, aus der Rechten fanden sie den Film so empörend, wie wir mit Strauß umgegangen sind. Aus der Linken ihr habt ihn ja nicht genügend geschlachtet. Also man ist auch offenbar niemandem so richtig gerecht geworden. Aust sagte auch, dass die Zusammenarbeit nicht immer ganz gut gelaufen sein soll. Also jeder hatte wohl für seine Teile gekämpft. Habe dann auch irgendwann mal die Filmrolle unter den Arm genommen, in den Schneideraum gegangen, damit Kluge nicht anschließend irgendwas von sich wieder rauskürzt und so. Also das merkt man im Film auch an.
Hat ja auch sehr viele starke Persönlichkeiten, sage ich mal, daran beteiligt gewesen.
Also es ist kein Schauvergnügen, aber was es ist, ist es ein total interessantes Bild von dieser Bundesrepublik 1980. Es ist eine total spannende Analyse und man sieht auch bestimmte Dinge, die früher schon so waren und die heute immer noch so sind. Also wo man auch sagen muss, früher war alles besser, stimmt halt nicht. Es war früher auch schon scheiße.
Ja. Anders, aber
auch scheiße. Also das ist eine spannende Doku, die man sich aus Recherchegründen mal gerne angucken kann. Aber
ist ja krass, dass dann wirklich so eine Doku mal wirklich die wirklich total sagt, wir sind überhaupt nicht, versuchen nicht neutral zu sein, wir embracen sozusagen vollkommen die Subjektivität und wir stehen einfach komplett für uns ein und sagen, dieser Kandidat darf nicht Bundeskanzler werden.
Und mich würde mal interessieren, ob es heute was Vergleichbares gäbe. Also die Doku ist vielleicht auch nicht mehr vor allem eine Kinodoku, ne? Ist nicht mehr so wirkmächtig wie heute. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern würde sowas nie gehen.
Das würde absolut nicht gehen.
Das würde überhaupt nicht gehen. Aber ob heute sowas noch möglich wäre, klar gibt es immer wieder Zusammenschlüsse auch von namhaften Persönlichkeiten, die meinetwegen für die SPD ihr Wort einlegen. Ich erinnere mich noch an den letzten, wo dann auch Roland Kaiser sich ausgesprochen hat für die SPD und so ein Zeug. Ne, so Stars gibt es ja immer wieder, ich glaube, Herbert Grönemeyer ist auch sehr sympathisierend unterwegs gewesen für die SPD, um einfach jetzt mal eine andere Partei als die Union zu nennen. Aber so ein Zusammenschluss vor allem an Journalistinnen und Journalisten und an Künstlern natürlich auch, die dann sagen, wir fertigen hier etwas, das eine bestimmte Person verhindern soll. Das ist so eine Sache, die kann ich mir in den USA vorstellen, aber in Deutschland, in unserem biederen Deutschland, fand ich sehr spannend,
dass man möglich war, dass man mit so harten Bandagen gekämpft hat. Ich meine, heute kämpfen wir auch mit extrem harten, aber da ist dann irgendwie, funktioniert das irgendwie anders und dass auf jeden Fall sich so einen großen Dokumentarfilm sich so darüber geäußert wird, ist dann echt ungewöhnlich.
Ich meine, natürlich, man hatte natürlich dann auch noch eine andere Presselandschaft. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die großen Verlage sich nicht mehr dazu hinreißen lassen würden. Allein schon, weil es diesen großen Verlegertypus à la Rudolf Augstein zum Glück eigentlich nicht mehr gibt.
Außer Matthias Döpfner natürlich.
Ja, gut. Also, ja, das stimmt.
Den könnte man es vielleicht sogar zutrauen.
Das stimmt. Also unter diesem Gesichtspunkt dieser FDP-Enthüllung und diesem Vorwurf, dass er dass man doch mal was für die FDP tun sollte, ist es dann vielleicht doch wieder gar nicht mehr so weit weg.
Ja, vielleicht macht man es heute cleverer und macht halt einfach jetzt einen Film, wo man sagt, der Kandidat ist schlecht, sondern das ist dann wirklich, dass es anders funktioniert.
Eine andere Agenda. Ich meine natürlich.
Eine andere Art von Pushen oder halt niederreden. Ja. Ich meine, was.
Wobei man heute sagt natürlich, klar, dem Springer Verlag, dem traut man sowas zu. Ja. So. Und man würde wahrscheinlich heute, trotz aller Krisen und so weiter, sagen, dass jemand wie der Spiegel oder die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder der Stern meinetwegen auch noch, dass die natürlich, und das ist ja auch ihr gutes Recht, eine Tendenz haben und eine bestimmte Linie verfolgen, das ist ja Verlagsfreiheit, Pressefreiheit, aber dass es so, also persönliche Fäden gibt und dass jemand sagt, wir müssen diesen Menschen als Kanzler verhindern, das traut man eigentlich nicht mehr so richtig, außer vielleicht Springer niemandem mehr so richtig zu, oder?
Ja, also würde mir geht's würde ich so. Sagen, ja. Das würde, glaube ich, da würde sich keiner dran fassen, glaube ich, an so einen.
Aber es war eine andere Zeit. Es gibt auch Geschichten über Stefan Aust, ihr müsst mal den Wikipedia-Eintrag lesen, wo man heute sagt, was war das für eine Zeit?
Wenn seine persönliche Abneigung gegenüber Windkraft oder Windräder sitzen auch sehr schön im Spiegel zu beobachten, in der Zeit, wo er halt Chefredakteur war vom Spiegel. Deswegen, ich glaube, das war wirklich auch noch eine Zeit, wo dann halt so einzelne Persönlichkeiten sehr stark
Richtungen bestimmt
haben, was heute, glaube ich, weil es mittlerweile zumindest in den meisten Verlagen und Filmhäusern zumindest solche Kontrollmechanismen gibt, dass nicht nur eine Person das so stark machen könnte, sagen, ich mag diese Person nicht und deswegen müssen wir sowas produzieren. Ich glaube, sowas deswegen ist das ungewöhnlich, dass sowas stattfindet. Deswegen ist dann auch sowas, wenn sowas über Matthias Döpfner rauskommt, dass er die FDP eben sehr, sehr mag und die anderen eben nicht, dann ist es halt dann ungewöhnlich und sorgt dann für einen Skandal oder einen Aufschrei.
Ja. Zum Glück
immer noch, ja.
Also es ist spannend. Also ich kann ja nur, wenn man mal wirklich 2 Stunden Zeit, er geht auch recht lang, 2 Stunden Zeit hat und mal so einen kleinen Einblick in diese rauchende, trinkende BRD-Welt haben will.
Genau, und hat vielleicht dann auch sehr viel, 1980 sind auch so die letzten Überbleibsel von 68 sind, wo man halt dann so sehr stark für was eingetreten ist und sehr forsch, ist es vielleicht auch noch so ein Überbleibsel, wo man dann heute vielleicht das einfach anders gestalten würde. Ja. Deswegen könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das dann auch so ein Zeitdokument ist, wie man halt früher Politik auch noch gemacht hat, auch in der Kultur Politik gemacht
hat. Was ich interessant finde, ist einfach, man erkennt so erschreckend viel von heute wieder. Also das Einzige, was heute nicht mehr passieren würde, ist, dass der Bundespräsident, es gibt so eine Szene, als der Bundespräsident auf Wandertour durch Deutschland, also der macht einfach wie so Nordic Walking und so eine Traube von Menschen läuft ihm immer hinterher und irgendjemand beschwert sich darüber, dass da gerade die Straße geteert worden ist und dass das für die Knie schlecht ist und der Bundespräsident herrscht ihn an. Ich habe leider den Namen von diesem Bundespräsidenten schon wieder vergessen, weil spielt, glaube ich, keine große Rolle. Herrscht ihn an, von wegen, wie man sich denn darüber aufregen könnte, über so eine schöne geteerte Straße, wie blöd der denn sei und so. Das würde heute nicht mehr passieren. Also zumindest kann ich mir das bei einem Frankfurter Steinmeier nicht vorstellen.
Absolut nicht. Ne? Das ist dann eigentlich auch wirklich, wenn man sich auch überlegt, wie sehr Filme, die waren schon noch also gefühlt politischer, in einer gewissen Art und Weise zumindest offener politisch. Wenn man jetzt irgendwie sich ein Rocky IV anschaut, da wird dann ganz klar Politik für die USA gegen die Sowjetunion, die als absolute Monster im Film dargestellt werden. Und heutige Blockbuster versuchen das überhaupt gar nicht zu machen. Sich irgendwie so zu äußern und sagen, das eine Land ist super und das andere Land ist furchtbar. Und auch genauso der eine Kandidat ist super und der andere Kandidat ist furchtbar.
Und wenn man jemanden offensichtlich Bösen haben will, dann nimmt man irgendein Fantasieland.
Genau. Genau. Deswegen, ich glaube, das hat sich eben auch so weit gewandelt. Deswegen ist dann sowas, was dann noch in den 80er Jahren möglich war, aber eben heute nicht mehr. Deswegen auf jeden Fall dann ein spannender Tipp, wenn man mal sehen will, wie damals Politik gemacht wurde.
Die Leute sind natürlich auch, wie soll ich sagen, die sind vielleicht auch medienkompetenter geworden, was solche klassischen Mediengattungen auch angeht. Ne? Man sieht diesem Film an, dass er eine Agenda verfolgt und die Frage ist, braucht man das?
Einerseits ist es ja auch ehrlich. Man kann auch sagen, ne, steckt da trotzdem in einem, wenn ein Fantasieland genommen wird oder ein Fantasiebösewicht, da steckt da trotzdem eine Ideologie dahinter.
Ja,
und jetzt versucht man
die
mal zu verstecken und damals waren die ehrlicher und haben gesagt, jo, wir finden ihn eben scheiße und das wollen wir euch jetzt zeigen, warum.
Genau, aber die Frage ist halt bei diesem, also ich meine, Aust sagt das ja selber so ein Stück weit, du wirst jemand, der Strauß nie wählen würde, für den ist dieser Film gefundenes Fressen, jemanden, der Strauß liebt, der wird sich von diesem Film nicht überzeugen lassen. Echt interessant.
Gut, das kannst du ja. Aber Frage, wie kann man dann so gestalten, damit es eben das nicht passiert?
Das ist die Frage. Aber das müssen andere entscheiden. Du hast noch einen anderen Film.
Ich habe noch einen anderen Film für euch, den ihr euch dann auf Disney Plus anschauen könnt. Der war 2022 für den Oscar, oder 2023 genau, also der ist von 2022, war aber bei der Oscarverleihung 2023 für den Oscar als bester Dokumentarfilm auch nominiert, hat ihn aber nicht gewonnen. Da geht es dann mal, weil da ein großes Thema, sage ich mal, bei Dokumentarfilmen, wir hatten jetzt schon Politik und Persönlichkeiten, Medien, was ein großes Thema natürlich ist, ist natürlich Natur, Naturdokus, weil die produzieren sehr, sehr tolle Bilder, wenn sie gut gemacht sind. Und so ist dann auch mein Dokumentarfilm Feurige Liebe oder Fire of Love heißt der. Es geht um Vulkane, wie der Name schon etwas andeutet, und um die Liebe.
8K-Aufnahmen von Vulkanen.
Richtig, richtig. Mhm. Aber es geht da im Spezifischen um das französische Vulkanologenpaar Katja und Maurice Kraft. Mhm. Die lernten sich in den 1960er Jahren kennen.
Klingt schon sehr französisch.
Genau, und die haben sich dann im Laufe ihrer Vulkanologen-Karriere haben die über 300 Vulkane besucht und waren bei fast 200 Ausbrüchen dabei. Live dabei. Was das Dramatische am Ende ist, also sie liebten sich als auch Vulkane und sind auch bei einem Vulkanausbruch gestorben.
Oh
1991 sind sie beim Ausbruch eines japanischen Vulkans gestorben. Unsen hieß der, dieser Vulkan. Und beide, was das zumindest aus Dokumentarsicht sehr spannend ist, sie haben sich bei ihren, also dann über 20-jährigen oder über, also 30-jährigen Vulkanologenkarriere haben sie quasi alles gefilmt und fotografiert. Das heißt, man hat einen sehr großen Fundus an Archivmaterial, auf das man zurückgreifen kann, was dann halt diese beeindruckenden Bilder liefert. Weil, was die beiden auf jeden Fall waren und weswegen sie dann auch gestorben sind, sie waren absolut waghalsig und lebensmüde. Die sind halt sehr, sehr nah rangegangen, sind wirklich zu den Lavaströmen, quasi kurz vorm Reinfallen. Dort hat man die beiden gefunden und die haben sich dort alles angeschaut. Die haben auch teilweise neben einem aktiven Vulkan übernachtet, also der auch gerade sich beim Ausbruch befunden hat und die dann gesagt haben, oh, jetzt ist hier aber der und so ein Lavabrocken aber so ein paar Meter neben uns eingeschlagen. Ich glaube, wir sollten mal unser Zelt ein paar Meter weiter nach hinten bewegen. So waren die drauf.
Okay.
Deswegen ist es eigentlich überraschend, dass sie so lange überlebt haben. In einer Szene sieht man auch Maurice Kraft, wie er ein Ei in einer Pfanne brät und die Pfanne ist auf so einem gerade abgekühlten Lavastrom, hat er die draufgepackt. So sind die drauf gewesen. Diese beiden Kraft und ihre Beziehung, die werden zwar halt auch durchaus vorgestellt und auch diese Persönlichkeiten von Katja und Maurice, aber insgesamt bleibt das da recht zurückhaltend. Es konzentriert sich sehr halt auf diese Naturaufnahmen, wie nah sie diesem Vulkan immer wieder gekommen sind und den Vulkanen. Deswegen gibt es wenig eigentlich Aufnahmen, die mal die beiden wirklich privat zeigt, wie die dann vielleicht auch mal über ihre vielleicht Beziehungsprobleme gesprochen haben oder was die außer ihrem Vulkan sein eigentlich gemacht haben, aber die waren wohl eigentlich, die haben so, was die Doku erzählt, die haben für Vulkane gebrannt, die konnten mit Menschen nicht so viel anfangen. Ihre große Liebe war eigentlich wirklich die Vulkane und deswegen haben sie auch nur dafür wirklich gebrannt. Deswegen sieht man auch nur das. Wäre natürlich auch spannend gewesen, wie die sonst funktionierten, aber da lässt uns die Doku halt relativ im Dunkeln. Auch so ein bisschen der politische und wissenschaftliche Aspekt kommt vor, aber auch bleibt eher im Hintergrund, was ich zumindest eine kleine verpasste Chance finde, weil die Vulkanologie, die war halt so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch ein sehr junges Forschungsfeld. Zum Beispiel jetzt, dass sich so mehrere Platten auf der Erde bewegen, auseinandertreiben und auch zusammentreffen und dass dadurch Vulkane entstehen können. Das war auch noch erst eine kürzlich bestätigte Theorie. Also man wusste erst so, auch deswegen entstehen wirklich Vulkane oder das ist ein Hauptgrund dafür, dass die dann noch ausbrechen können. Deswegen, da gab es halt auch viel Unwissenheit noch und da waren die beiden halt auch absolut an der vordersten Front, um da halt auch neue Erkenntnisse zu erlangen. Deswegen auch sehr spannend, wäre es eigentlich spannend gewesen zu sehen, wie sieht so ein junges Forschungsfeld aus, was für Schwierigkeiten haben die dann Forschungsgelder zum Beispiel zu bekommen oder was für Diskussionen in den Medien bekommen die oder mit welchen Universitäten arbeitet man dort zusammen. Das wäre zumindest für mich auch jetzt noch so ein spannender Aspekt gewesen, den die Doku halt komplett außen vor lässt, wo man jetzt nicht so viel drüber erzählt. Weil zum Beispiel eine große Schwierigkeit war halt zu sagen, wann bricht eigentlich ein Vulkan aus? Also man weiß, okay, der ist jetzt aktiv geworden, aber wann ist der Moment, wann der wirklich ausbricht? Das war zeitlebens für die ein ganz großes Mysterium. Die haben gesagt, irgendwann war der Druck so groß, dann ist er ausgebrochen. Aber was für Faktoren hat das wirklich beeinflusst? Deswegen, das sind dann alles solche Sachen, die man erst dann im Laufe der Jahrzehnte etwas besser vorhersehen konnte. Mhm. Und auch zum Beispiel die Warnungen, also es gab dann auch so eine Szene oder ein Ereignis, einen Vulkanausbruch in Kolumbien, wo die Krafts dann aber aufgrund ihrer Forschung schon sagen konnten, hier, der wird bald demnächst ausbrechen. Und wenn der ausbricht, dann entstehen auch riesige Schlammlawinen. Mhm. Und ihr müsst eigentlich die ganze Bevölkerung evakuieren. Das waren irgendwie so drei Dörfer, die so im größere Dörfer, die so um diesen Vulkan sich befunden haben. Und da haben die Krafts gesagt, ihr müsst an die Politik wirklich gerichtet, ihr müsst diese Leute evakuieren. Hat die Politik nicht gemacht. Und
Leute sind gestorben wahrscheinlich.
20.000 Leute sind gestorben. Ja, und das war für die auch ganz, ganz furchtbar, dass sie das dass ihre Warnungen nicht wahrgenommen oder ihre Warnungen nicht ernst genommen wurden. Mhm. Und sie haben sich danach halt auch besonders halt auf die grauen Vulkane, so haben die damals genannt, sich dann spezialisiert. Also die grauen Vulkane waren die ganz schlimm, die wirklich halt Staub, Schlamm erzeugt haben, die wirklich explosionsartig eine riesige Menge Gestein rausgeschossen haben, die wirklich halt meistens wirklich Menschenleben gekostet haben. Also zumindest die roten Vulkane, die sind dann eher die leichteren Vulkane, die nicht ganz so schlimm sind. Weil man die auch besser vorhersehen kann, wann die ausbrechen. Und wenn die ausbrechen, ist es auch nicht so, dann kommen die so mit 70, 80 km/h, kommt die so ein Lavastrom entgegen. Dem kannst du noch sozusagen entkommen, aber so ein grauen Vulkan, wenn der explodiert, der kommt mit mehreren hunderten
Stunden. Halt,
ja. Explodiert halt. Und da ist nicht mehr mit viel. Da ist selbst auch noch 10 Kilometer weiter stirbst du. Ja. Und deswegen, auf die haben sich dann spezialisiert und vor allen Dingen dann halt auch versucht, mit Dokumentarfilmen und mit Lehrmaterial halt die Politik darüber aufzuklären. Hier, das sind die Schwierigkeiten, das wird wahrscheinlich passieren, wenn ihr nicht die Leute evakuiert und so. Das war sozusagen auch ihr Lebensauftrag oder ihr Lebensmotto dann in den letzten Jahren, bevor sie dann halt 91 gestorben sind. Genau bei der Explosion eines grauen Vulkans. Ja. Aber sie wurde dann zu Ende dann auch die Doku, das hat zumindest dann auch den Effekt gehabt, dass seit ihrem Tod dann halt auch die Politik das ernster genommen hat. Mhm. Deswegen eine sehr, sehr faszinierende, in dem Sinne wunderschöne Doku, weil man sehr viele schöne Aufnahmen von Lavaströmen hat und auch sehr viele, wo man sich einfach an den Kopf fesselt und sagt, warum geht ihr da hin, wenn du einen falschen Schritt machst oder so. Oder einfach was, weil das ja teilweise wirklich noch nicht abgekühlter Lavastrom ist, wo du einfach nicht weißt, du trittst gerade auf was und es könnte einfach unter dir zusammenbrechen und du fällst einfach in pure Lava. Hätte alles schon passieren können und dann irgendwie gleich auch am Anfang sieht man irgendwie wieder der Maurice Kraft sich irgendwie sein Bein halb verbrennt, weil da sich irgendwie so eine kleine Schwefelblase gebildet hat, so austritt und der dann 140 Grad heißes Wasser irgendwie abbekommt. Alles so ein Zeug, was denen passiert ist. Deswegen auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Doku. Ich fand es jetzt nicht perfekt, weil die sich dann halt sehr halt auf ihre Naturbilder vertraut und weiß, okay, das sieht beeindruckend aus, deswegen damit können wir spielen. Hätten gerne noch ein bisschen das breiter fassen können. Interessant ist noch, dass Werner Herzog im gleichen Jahr ebenfalls ein Doku über Katja und Maurice Kraft veröffentlicht hat. Mhm. Die innere Glut heißt das. Diese Doku ist leider, habe ich nirgendwo gefunden, dass die man sich anschauen kann, selbst zu kaufen, irgendwie ganz, ganz schwierig.
Muss man vergleichen
könnte, hätte man mal vergleichen können, wie Werner Herzog das das ganze inszeniert hat, aber zumindest also jetzt Feurige Liebe ist auch sehr, also mit einer Sprecherin auch, wird eingeordnet und auch aus einer sehr subjektiven Sicht, also da haben sich die Filmemacherinnen, haben sich quasi dieses ganze Material angeschaut, sind zu einem Ergebnis gekommen und das präsentieren sie auch den Zuschauerinnen.
Weil Werner Herzog macht es ja ähnlich, ne?
Werner Herzog macht es ja ähnlich. Ja. Der hat ja auch eine sehr starke Subjektivität, deswegen hat er mich interessiert, wie er es aber, was er nochmal für Schwerpunkte gesetzt hätte. Ja. Ich bin durchaus auch ein Fan von seiner Herangehensweise. Mhm. Dokumentarfilme heranzuziehen ist ja sehr speziell, muss man mögen. Aber ich hätte da sehr gerne den Vergleich gezogen, konnte ich jetzt leider nicht. Aber vielleicht, wenn ihr da rankommt, schaut euch vielleicht auch den Werner Herzog-Film dann zu den auf jeden Fall eine sehr faszinierende Person gewesen, die halt auch zeitlebens gesagt haben, also die haben sozusagen mit dem Leben schon abgeschlossen oder die hatten kein Problem damit zu sterben. Ja. Also schon gesagt, quasi, wenn ich dabei sterbe, dann sterbe ich eben. Wir lieben so sehr die Vulkane und fühlen uns erst bei einem Vulkanausbruch richtig lebendig. Wenn wir dabei sterben, dann ist es eben so. Mhm. Deswegen hätte ich auch sehr spannend gefunden, wie das Werner Herzog dann halt sieht, weil ich zum Beispiel seine berühmteste Doku ist ja, glaube ich, die Grizzly Man Doku über diesen Naturforscher, der auch gestorben ist, der halt Bären erforscht hat und dann halt von einem Bären getötet wurde und Werner Herzog das sehr, sehr interessant zusammenfasst, wie er das halt sieht, seine Perspektive darauf.
Oder auch hier diese Death Row Doku,
Death Row, genau,
die sind auch, ja auch sehr sehr subjektiv.
Sehr subjektiv, auf jeden Fall, ja. Deswegen auf jeden Fall auch dann für Folge Liebe, guckt auf jeden Fall an, wenn ihr Disney Plus habt. Aber vielleicht kommt ihr auch an die innere Glut irgendwie ran von Werner Herzog, dann ist das vielleicht nochmal auch eine große Empfehlung. Könnt ihr zumindest vorstellen. Weil zumindest die Kritiken, die ich gefunden habe, die waren auch alle sehr positiv über diese Doku.
Sehr schön, dann habt ihr jetzt was zum Schauen. Mindestens drei, eher 5, gleich, weil so, du hattest ja auch zwei
die jeweils. Ne? Lord of the Toys könnte man auch noch, falls ihr die auch noch nicht gesehen habt, auch eine sehr, sehr große Empfehlung.
Ja, ja. Gut, damit sind wir wieder da, offiziell. Gab es noch irgendwas Neues aus der Filmwelt, über das man reden müsste?
Es wäre jetzt nicht direkt was eingefallen, was jetzt irgendwie groß besprechenswert wäre.
Nö. Nee. Wir haben vielleicht auch was bestimmt auch was vergessen, verpasst, aber mir fällt.
Da müsst ihr dann einen anderen Podcast hören, ein paar News-Podcasts für Podcast.
Ja, genau.
News-Podcast haben.
Gut, damit packen wir es für diese Woche. Ja. Nächste Woche wieder da, wenn niemand krank wird.
Klopfen mal auf
Holz. Ja, weiß nicht, das ist eher so ein IKEA-Papptisch wahrscheinlich. Aber
ein bisschen Holz ist, glaube ich, irgendwo wahrscheinlich drin.
Holzspäne.
Holzspäne.
Immer, wir klopfen auf Holzspäne, obwohl das hier ist echtes Holz.
Ah, sehr gut.
Ja. Also, auf Holz geklopft. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin.
Tschüss.